Hallo, liebe Stalker und alle, die es noch werden wollen. Ein etwas kontroverser Einstieg, aber Marius hat's abgesegnet. Mhm. Hallo, Marius.
Hi, Ringo.
Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge 4 unserer Resident Evil 2 Staffel.
Genau.
In der letzten Folge haben wir den Geheimgang unter der Göttinnenstatue geöffnet, sind in unseren ersten Bossfight gegen den mutierten Dr. Birkin gestolpert und trafen in der Tiefgarage zum ersten Mal auf die geheimnisvolle FBI-Agentin Ada. Mhm. Beim Erkunden der Tiefgarage haben wir uns der klassischen Zombie-Hunde erwehrt und noch mehr Untote abgeknallt, bis wir dann in den Arrestzellen auf den Investigativjournalisten Ben Bertolucci gestoßen sind, der kurz darauf leider ein grausames Ende fand durch einen übermächtigen Gegner, den wir in diesem Moment aber nicht direkt sehen konnten.
Scheiße, es kommt.
Was?
Was kommt?
Komm,
komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus!
Ja, wir sind der Tiefgarage entkommen, zurück ins Hauptgebäude des Polizeireviers und stoßen hier über Umwege beim brennenden Helikopter zum ersten Mal auf Mr. X.
Genau, da ist er endlich, der Headliner des Spieles. Ich glaube, so gameplay-technisch das Interessanteste, was Resident Evil 2 zu bieten hat. Und jetzt ist er halt, ja, auf frischer Tat dabei und verfolgt uns nun erstmal für die nächste, ich sag mal, Stunde oder so im Spiel. Das könnte auch länger oder kürzer sein, je nachdem, wie weit wir schon vorgespielt haben. Wir haben quasi das meiste schon gemacht, was man hätte vorher machen können. Aber für die Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, naja, die sind nun eingesperrt in der Polizeistation mit Mr. X, der halt ein... Ja, es ist nicht einfach ein Zombie halt, es ist ein Mutant schon oder ein Tyrant. Das ist die Klasse des mutierten Zombies in Resident Evil 2. Und er hat seine eigene KI. Das ist, glaube ich, der Trick bei der ganzen Sache.
Das kannst du gerne mal erklären. Also ich empfand ihn als ein bisschen nervig, denn er ist ja unverwundbar.
Ja.
Und rennt uns die gesamte Zeit hinterher.
Umbringen können wir ihn nicht. Wir können ihm irgendwie 10-mal in den Kopf schießen mit unserer Mathilda. Und irgendwann nimmt er dann mal so ganz kurz... geht er in die Knie für 20 Sekunden und dann geht's weiter. Wir können ihm natürlich auch den Hut vom Kopf abschießen, dann das Achievement uns holen. Das hast du, glaube ich, letztes Mal gemacht.
Ja, genau.
Sehr gut. Aber an sich rennt er uns hinterher und wir hören ihn auch durch das ganze Gebäude. Das heißt, wenn wir irgendwie quasi in der Eingangshalle sind, wo ich mich jetzt quasi momentan befinde, denn dort habe ich gespeichert nach der letzten Folge, und er ist in der Bibliothek oder einfach ein Stockwerk höher. Dann hören wir seine Fußstapfen über uns herum. Mhm. Und das ist richtig, richtig gut und bedrückend.
Ja, ja. Es baut eine gewisse Drohkulisse auf. Es ist aber ein bisschen nervig, dieses permanente Getrampel. Das erinnert mich an einen Nachbarn, der mal über mir gewohnt hat. Aber das Spielgefühl ist nun definitiv ein anderes. Ich kann nicht mehr ganz so vorsichtig vorgehen, mich nicht still und heimlich durch die Gänge drücken und den Zombies vielleicht so ein bisschen ausweichen. Nein, es hängt jetzt halt immer dieses Damoklesschwert über uns. Mr. X kann jederzeit um die Ecke stapfen und ist dann halt eine etwas nervige Bedrohung, gerade in Kombination mit anderen Gegnern und eine absolute Vollkatastrophe in Kombination mit Lickern. Hatte ich so zum Glück nicht live. Ja, also du warst wieder in der Lobby, ja?
Genau, das war für mich der nächste Safe Room zum Speichern.
Mm-hmm.
Das machte Sinn. Ich muss auch dazu sagen, Mr. X hat seine eigene Titelmelodie, die immer spielt, wenn er kommt, die ich wahnsinnig gut finde. Und sie passt so ein bisschen zu den Fußstapfen, die dazukommen. Also es macht alles so ein bisschen Sinn im Zusammenhang. Aber ja, er läuft uns daher, er greift uns. Er schmeißt uns auf den Boden und ich glaube, es sind immer 2 Treffer von ihm und dann war's das für den guten alten Leon. Oder für Claire, falls wir Claire spielen.
Mhm. Ja, ja, richtig. Ja, wo habe ich denn weitergemacht? Also nach meinem ersten Aufeinandertreffen mit Mr. X habe ich ihn so ein bisschen ausgedribbelt oben auf dem Dach, bin 3-mal um ihn rumgelaufen und bin dann in den Safe Room gerannt, den wir nach dem Entkommen aus der Tiefgarage erreicht haben.
Ah, okay. Der ist nicht ganz so zentral wie der in der Lobby?
Ja, ich hatte ein bisschen Panik und bin halt einfach irgendwo hingerannt.
Genau, und die Safe Rooms sind an sich auch sicher von Mr. X, abgesehen von der Eingangshalle.
Ja.
Denn dort verfolgt er uns leider auch. So war auch mein Safe Game quasi, also ich habe geladen und er war direkt neben mir. Ja, und da wartet er auf mich und das hat mir halt so die eine oder andere Blendgranate, die anscheinend ausgewählt war, hat's gekostet, denn Messer habe ich irgendwie keine mehr gehabt, die ganze Folge jetzt. Also die ganze kommende Folge habe ich kein einziges Messer mehr gehabt, alles verbraucht.
Oh, dabei findet man doch überraschend viele, naja gut, okay.
Die Licker waren's bei mir.
Ach, die bösen Licker.
Ich wollte halt schnell einfach durch die Gegend laufen und schnell machen, denn Mr. X ist mir auf den Fersen. Und naja, dann läuft man halt den einen oder anderen Licker rein und naja, dann sind die Messer schnell futsch. Aber ja, was haben wir überhaupt in unserem Inventar? Was können wir jetzt machen, was wir vorher nicht machen können, ist ja die Frage. Und das ist der Kreuzschlüssel.
Genau. Welchen Schlüsselgegenstand haben wir? Da bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich den Kreuzschlüssel nicht schon überall angewandt?
Nö. Das war der einzige Schlüssel für mich zumindest, den wir noch nicht überall benutzt haben. Da waren noch zwei Räume, die wir öffnen können damit.
Ah, okay.
Zum einen ist da der Aktenraum. Der ist im Osten, im Ostflügel, auf der ersten Etage. Und das ist ein ziemlich uninteressanter Raum. Das ist einfach nur mal, okay, wir müssen noch mal einmal durch die Station durch. Und dort können wir den Wagenhebergriff einsammeln.
Ah, ein uninteressanter Raum. Zumal ich dich, Marius, jetzt völlig falsch verstanden habe. Der Kreuzschlüssel ist für mich dieser Drehschlüssel, dieser große, schwere. Du meinst natürlich den Kleeschlüssel.
Natürlich der Kleeschlüssel, oh
Gott. Der Kleeschlüssel.
Der Club-Key. Natürlich, wir wollen klappen gehen mit dem Club-Key, mit dem Kleeschlüssel. Nee, natürlich rede ich von den Spielkartenmotiven, wo wir drei von finden, von den vieren. Denn der Herzschlüssel ist nur für Claire da, genau.
Ja, und der ist natürlich sehr wichtig. Du hast recht, im Aktenraum gibt es einen weiteren Schlüsselgegenstand, den Wagenheber.
Genau, und wie gesagt, der Aktenraum, da ist nicht viel los. Hier bin ich aber zum ersten Mal schon wieder auf Mr. X gestoßen.
Ja.
Man kann so ein bisschen Ring Around the Rosie mit dem spielen, also einmal um den Schrank herumlaufen und so weiter. Der Raum ist so ein bisschen rund aufgeteilt. Und das ist auch manchmal albern, denn natürlich, Mr. X kommt zwar manchmal durch Wände durch, das macht er wirklich, macht also neue Wege auf.
Ja.
Aber an sich, so ein Tisch zwischen uns und Mr. X reicht eigentlich aus und er kann uns nichts tun. Wir können da stundenlang einfach im Kreis laufen.
Interessant, dass er auch bei dir in den Aktenraum reingeplatzt ist, denn bei mir hat er es auch gemacht.
Ich glaube, das mag ein bisschen gescriptet sein, denn natürlich weiß das Spiel, es gibt jetzt diese zwei, drei Räume, die wir noch erkunden müssen, um weiterzukommen. Die wollen halt, dass Mr. X da auftaucht.
Ah, ja, das erklärt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er später, wenn er durch eine Wand durchbricht, dass das wahrscheinlich auch bei dir geschehen ist.
Nein, das ist bei mir gar nicht passiert.
Ah, interessant.
Da hätte ich mich bestimmt sehr erschrocken.
Ja, ich versuche dran zu denken, wenn wir soweit sind. Denn er hat auf jeden Fall einen neuen Eingang aufgemacht, der auch auf der Karte wirklich als neuer Eingang des Raumes dann dargestellt wird. Aber an sich bin ich jetzt momentan dabei, mit Leon die komplette Polizeistation quasi blau zu markieren auf meiner Karte. Denn naja, er checkt halt alles ab, ich habe alles gemacht und es blieben halt nur noch zwei, drei Räume übrig. Einer davon der Aktenraum, der ist jetzt auch blau markiert, da haben wir den Wagenhebegriff geholt. Das ist halt dieser Griff, den wir später in der Bibliothek, brauchen wir den, wir haben das vorher gesehen, da waren diese Regale, die wir verschieben können. Nur eins konnten wir nicht verschieben, denn da war der Wagenhebegriff abgebrochen oder so. Wo bist du dann hin?
Jetzt überlege ich gerade, wo bin ich denn als nächstes hingegangen? Ich glaube, in der Nähe des Chefbüros, wenn wir am Kunstraum vorbeirennen, den Gang nach hinten durch, ist es ein kleines Treppenhaus. Da ist das Chefbüro, da kommen wir nicht rein, weil dafür benötigen wir einen Herzschlüssel. Und hier können wir nach unten gehen. Nach unten zum Verhörraum, ja?
Ja, genau, das sind so zwei Räume. Einer hat tatsächlich ein Herzschlüsselloch, das können wir nicht öffnen, aber das ist halt ein Verhörraum und der Beobachtungsraum daneben, also mit dieser doppelt verspiegelten Glasscheibe,
genau,
wie man es halt so wirklich kennt. Und die können wir einfach einschlagen und drüber springen.
Mhm.
Und das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf beide Räume. Gefunden habe ich hier zum einen eine neue Kombination, da wird wieder von einem Kleptomanen geredet in einer Notiz, schon wieder.
Ja, wahrscheinlich dasselbe.
Könnte sein, genau. Und ja, wir haben eine neue Kombination. Das ist, glaube ich, für den ersten Tresor, die wir jeweils gefunden haben. Der ist auch in der Eingangshalle quasi im ersten Stock. Dort im Wartezimmer ist der Tresor. Und da habe ich jetzt endlich die Kombination für gefunden. Da ist sie nämlich. Und zusätzlich noch ein Schmuckkästchen, das ich noch nicht öffnen könnte, denn ich hatte noch nicht den Gegenstand, den ich brauche, dabei in dem Moment.
Ach, du hattest den Rubin noch nicht dabei?
Ich habe den in meiner Kiste gehabt, ja.
Ah ja, gut, okay. Ja, stimmt, das hatte ich auch. Wir bekommen, genau, so eine Schatulle kunstvoll gefertigt, so blau mit goldenen Applikationen. 4 Rubine sind bereits eingefasst und eine große 5. Fassung ist leer. Und da muss natürlich der Rubin aus unserer Truhe rein.
Ja. Sollten wir auf jeden Fall machen, sobald wir ihn haben, denn dort drin befindet sich ein sogenanntes STARS-Abzeichen. Das heißt eine Dienstmarke quasi des Special Tactics and Rescue Service. Und dieses Abzeichen, also was Chris zum Beispiel hätte, Chris Redfield, der Bruder von Claire. Und dieses Abzeichen, mit dem können wir interagieren im Inventar und daraus einen USB-Dongle machen. Easy peasy. Und wir wissen ja ganz genau, wo wir einen gebraucht haben, nämlich oben im STARS-Büro. Macht ja Sinn. Ja. Denn da versteckte sich ja noch die Magnum für uns, die Lightning Hawk. Das war auch der Moment, wo Mr. X dann durch den Presseraum quasi einfach durch die Wand gestiefelt kam.
Ah.
Und hat einen neuen Gang aufgemacht.
Nein, das hat er bei mir gar nicht gemacht, zu keinem Zeitpunkt. Ein Glück.
Ja, das war aber witzig, denn ich bin dann zurück in den Beobachtungsraum, über die Wand gesprungen quasi, durch die Scheibe durch. Und da kann ja Mr. X nicht machen. Der hat ja auch keinen Herzschlüssel und der geht ja nicht über kleine Anhöhungen, die, weißt du, ein Meter hoch sind, drüber. Also stand er ein bisschen dumm rum und ist wieder gegangen. Ja.
Och, na ja, ist doch in Ordnung. Ich musste hier noch ein bisschen mehr abtrüffeln. Zum einen musste ich nochmal in die Tiefgarage.
Okay.
Und mir diesen Schaft für die Mathilda holen.
Oh, das hättest du alles später machen sollen. Wir müssen ja eh nochmal dahin.
Ja, das wusste ich ja nicht. Also da musste ich nochmal hin und hab halt immer dieses bedrohliche Stapfen überall gehört. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, gerade in der Tiefgarage. Und hier musste ich halt nochmal durch die Lobby. Und da bin ich dann direkt auf den Tyrant, auf Mr. X gestoßen. Du hattest mich ja schon ein bisschen vorgewarnt, dass das hier nicht mehr sicher ist. Und erst hier ist für mich Zombie Marv, the Marvin, erwacht.
Ach, und hast ihn umgebracht, erlöst quasi. Okay.
Ja, natürlich.
Ich beende das, Lieutenant. Versprochen.
Ich sollte sogar noch viel mehr machen. Ich musste noch in die Wäschekammer. Ich musste mir die Taste noch holen für den Schließfachraum. Musste noch mal in den Schließfachraum. Musste mir noch die Erweiterung für meine Taschen holen. Und bin, glaube ich, noch mal auf einen Licker gestoßen. Also ich bin hier noch eine ganze Weile rumgerannt, aber Mr. X war zwar immer bedrohlich irgendwie da durch das Stampfen, hat mich aber nur selten gefunden. Das fand ich ganz gut.
Okay, das ist nicht schlecht. Ich glaube, Mr. X ist mir am meisten immer in der Bibliothek begegnet. Das ist irgendwie so die,
das stimmt, ja,
Basis seiner, also seine Einsatzbasis quasi, die Bibliothek. Die ist auch recht zentral, ich sag mal ein bisschen rechts von der Mitte, aber vor allem hat sie 2 Stockwerke. Das heißt, er kann dich irgendwie von überall sehen.
Ja, in der Bibliothek hat er mir einmal die Leiter hochgeholfen, das war ganz witzig.
Bitte, was hat er gemacht?
Er hat mich so gegriffen von oben und hat mich erstmal weggeschmissen.
Ah, schön.
Mir ist auch nicht ganz klar, wie die KI von Mr. X funktioniert. Ich hoffe, du kannst das ein bisschen erklären. Weiß er immer, wo wir sind und rennt uns einfach hinterher?
Nein. Ah. Er weiß, wo wir sind, wenn er uns sieht und dann versucht er uns zu finden. Aber sobald wir halt um 3, ich sag mal, Abzweigungen drumherum sind oder Türen, irgendwann sucht er einfach wahllos herum.
Ah, okay.
Und da können wir auch Glück haben. Also er könnte an uns vorbeilaufen. Wir wissen es nicht. Wir hören ihn halt. Und er geht auch nicht in jeden Raum rein. Unser aktuelles Ziel ist es halt, diese Elektronikteile zu finden. Wir haben es gar nicht gesagt. Weil wir wollen natürlich den Parkausweis haben, den hat Ben in seiner Zelle, also der tote Ben mittlerweile. Und um die Zelle zu öffnen, brauchen wir 2 Elektronikteile. Eins davon haben wir schon gefunden. Das andere soll sich ja im Uhrturm befinden. Und zum Beispiel der Uhrturm, ich habe da Mr. X noch nie gesehen.
Oh.
In meinen 3 oder 4 Malen, die ich gespielt habe, Mr. X ist mir noch nie begegnet oben im Turm.
Bei mir war er dort eine ganze Weile.
Ach.
Ist dort im Kreis gelaufen. Aber ich habe dich jetzt so ein bisschen von dem Wartezimmer abgelenkt, von dem Safe. Da finden wir erstmal die Mündungsbremse für die Mathilda.
Genau, die macht, glaube ich, einfach, du streust weniger mit der Pistole.
Ja, genau. Und dann gehen wir ja erstmal in die Bibliothek, um den Wagenheber anzuwenden und die Regale so zu verschieben, dass sie eine Brücke bilden. Und wir auf die andere Seite können und dann zum Uhrenturm.
Ich habe noch den Umweg gemacht ins Stars Büro und habe mir halt die Lightning Hawk geholt, die Magnum. Die stärkste Waffe für Leon eigentlich im Spiel.
Mhm.
Und wir haben auch mittlerweile, ich habe gesehen, ich habe tatsächlich 12 Schuss oder so gehabt schon dafür.
Ah.
Weil wir einfach so viele Munition schon eingesammelt haben, bevor wir die Waffe gefunden haben. Und das sind einfach 12 Instant Kills für Zombies, beziehungsweise selbst ein Licker. 2 oder 3 Schüsse und das war's das.
Ach, ist das so?
Sehr starke Waffe, ja.
Ich habe die nie ausprobiert. Ich hatte immer nur so 7, 8 Schuss, wenn ich mich recht erinnere. Und dachte mir, ach, das lohnt nicht. Ach, das lohnt nicht. Vielleicht finde ich noch mehr Munition. Letzten Endes war es nie genug Munition. Und ich habe sie bis Spielende nicht einmal verwendet.
Ah, das ist so schade. Das ist dieses Too-Good-to-Use-Syndrom.
Ja,
denn man
genau.
denkt sich immer, natürlich, ich habe die, weißt du, das eine Magazin drin, die 1,6 Schuss oder so, die kann ich doch nicht benutzen, vielleicht brauche ich sie ja noch. Und dann laufen die Credits und da stehst du dann mit deinen 6 Schuss. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn es so wenig Schuss sind, dass du gar keinen Inventarplatz mehr brauchst für die Munition selbst, sondern nur die Waffe, die einfach ein Kästchen wegnimmt, mit dir rumschleppst. Eigentlich kein Problem. Ich habe sie jetzt auch noch nicht benutzt. Ich warte auch noch ein bisschen auf den nächsten Licker oder beziehungsweise einen Bosskampf oder so. Aber weil für normale Zombies war es mir zu blöd. Das wird mir auch später zum Verhängnis. Denn ich hätte es benutzen sollen, denn ich bin leider diese Episode bestimmt 3 Tode gestorben an derselben Stelle. Die zum Glück gut gecheckpointet war. Aber was wir noch machen sollten ist, nachdem wir den USB-Stick benutzt haben, der in dem Stars-Abzeichen war, um die Magnum zu kriegen, packen wir ihn wieder ein. Das heißt, wir gehen wieder zum PC, schnappen uns ihn wieder, denn wir können ihn später nochmal benutzen.
Ja,
viel später.
Das habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht wusste.
Ja, kleine optionale Sache, die wir machen können damit.
Mhm. Blieb bei mir leider unbenutzt. Ja, gut, dann wie gesagt, Bibliothek, Brücke bauen, eine Etage höher. Und wir kommen durch eine Tür an sich wieder in die Lobby, nur landen wir wesentlich höher, auf Dachnähe. Die Göttinnenstatue ist direkt unter uns, wir sehen unten alles. Ja, und dann gehen wir weiter nach rechts, killen 2 Zombies und betreten dort durch eine Tür den Uhrenturm.
Und das ist so ziemlich der letzte Raum in der Polizeistation, den wir noch nicht erkundet haben, der noch auf unserer Karte rot oder schwarz markiert ist. Ich wollte auch gerade sagen, wenn wir in dem Stars-Büro sind, in der Waffenkammer, da ist auch ein Brief von Chris Redfield, wo er einfach davon schwärmt und angibt, wie viele Mädels er flachlegt in Europa, wo er sich momentan aufhält. Ich weiß nicht, ob du den gefunden hast. Groß, absolut großartig.
Doch, den habe ich gefunden. Ja, ja, die europäischen
ja,
Mädels wieder.
Da sind unmöglich. So richtig blöde Sätze drin. So, ah, du glaubst gar nicht, wen ich gestern unter meinem Schirm versteckt habe und so im Regen. So, alles klar, Chris.
Ja, ja. Haben wir mit Absicht nicht vorgelesen.
Was wir aber auf jeden Fall hätten machen sollen, ist bei der letzten Safebox uns das große Zahnrad einpacken. Den hätten wir nicht vergessen sollen.
Das habe ich über Umwege gemacht. Wir sind ja jetzt hier oben,
hoch
über der Lobby. Und wenn wir nicht in den Uhrenturm gehen, sondern links weiter dem Weg folgen, können wir eine Abkürzung öffnen zum Lagerraum Ost. Und hier gibt es dann die besagten Zahnräder oder das große Zahnrad, das, keine Ahnung, gefühlt 6 Plätze im Inventar einnimmt. Aber es sind nur 2, ja.
Ja, es sind nur 2. Ja.
Mein Problem hier oben war, wie ich es bereits erwähnt hatte, genau hier oben ist Mr. X umhergerannt. Hin und her, hin und her. Ich bin nicht in den Lagerraum gekommen und musste hier nochmal weitläufig ausweichen. Klar, ich hätte ihm auch 20 Mal in den Kopf schießen können, aber das ist halt sehr munitionsintensiv, ja?
Ja, es lohnt sich nicht. Ich habe auch nie auf ihn geschossen. Also für das Achievement einmal auf den Hut und dann war es das eigentlich. Genau.
Aber letzten Endes haben wir beide jetzt das große Zahnrad, denn das fehlt im Uhrenturm rechter Hand in dieser Apparatur.
Genau, also wir kommen im Uhrenturm an, es ist ein düsteres Dachgeschoss quasi und wie man sich so ein bisschen vorstellt, sieht so ein bisschen aus wie so aus Arkham Asylum oder so, wo wir auch öfter mal in diesen gotischen alten Gebäuden sind, fand ich immer. Wir können auch direkt das Elektronikteil sehen, das wir suchen, das steht auf so einem Fahrstuhl drauf, auf so einer Art Fahrstuhl, sage ich mal. Aber ist außerhalb unserer Reichweite und Leon denkt sich dann nur, ja, dann repariere ich halt die Uhr und dann klappt das schon irgendwie, dass wir an das Teil drankommen. Das ist, glaube ich, sein Gedanke in dem Moment. Und genau das machen wir. Wir müssen die Uhr reparieren. Anscheinend gibt es da schon Reparaturarbeiten, denn diese Uhr hat natürlich irgendeinen wichtigen Wert für die Stadt Raccoon City, weil es halt ein antikes Gebäude ist. Und jemand hat angefangen zu reparieren, hat aber anscheinend das falsche Zahnrad auf den falschen Aufsatz gesteckt. Denn wir kriegen noch ein kleines Zahnrad auch. Und das steckt aber da, wo das große Zahnrad hin muss und das kleine muss woanders hin und hin und her und hin und her.
Super schwierig, dieses Rätsel.
Aber was wir quasi machen, wir reparieren die Uhr und dann geht sie eine Minute vor und dann haben wir Mitternacht und sie läutet. Ja.
Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben.
Ja, ja. Also wir müssen an einer Stelle noch eine Treppe runterlassen, damit wir nach oben kommen, an die Mechanik der Uhr selbst. Und dann, wie du schon sagtest, genau, dann läutet diese Glocke, die aber an sich eingefasst ist von Gitterstäben in so einer Art Lastenaufzug.
Ja.
Und sie zerstört dann so einiges und wirft diesen orangenen Karton mit dem Elektronikteil nach unten. Wir kommen ran. Fertig. Wir haben das zweite Elektronikteil und ich glaube, wir benötigen nur zwei, ja?
Ja, genau, richtig. Wir haben jetzt alle beide.
Ah, im hinteren Bereich vom Uhrenturm gibt es noch eine Tür.
Ja, die führt wieder in einen langen Gang. Da war nur ein Heilkraut für mich, meine ich, oder so.
Hier gibt es ein Heilkraut zu finden und eine Mr. Raccoon Wackelstatue.
Ach, die könnte schon wieder weg gewesen sein bei mir, das kann sein.
Ja, natürlich. Ich habe sie gefunden, du nicht, weil du schon alle abgetrüffelt hast.
Ja, ja. Aber gut, wie viel hast du? Hast du alle bekommen?
Ach, nicht mal annähernd. Nee, ich habe auch irgendwann aufgehört zu suchen.
Na gut, nur fair. Genau, aber dann haben wir an sich tatsächlich jetzt die Polizeistation fertig.
Genau.
Im Idealfall hat Leon alles blau markiert auf der Karte und hat gesagt, ich habe alles gefunden. Wenn nicht, kann man immer noch rumlaufen, aber halt unter Bedacht, denn Mr. X ist natürlich überall dabei. Aber für uns heißt das eigentlich, der Weg ist wieder Tiefgarage.
Genau, und hier hätte man dann halt nochmal den Gewehrschaft für die Mathilda holen können. Ich habe es vorher gemacht. Man muss jetzt hier noch ein paar Hunde abknallen und dann eben zu den Arrestzellen. Ja, in der Tiefgarage erwehren wir uns noch ein paar Resident Evil Zombie-Hunde, um dann in den Arrestzellenblock zu gehen.
Ach, interessant, Ringo.
Ja.
Ich hatte keine Hunde.
Ah, ich hatte wieder ein paar.
Und ich habe nachgeschlagen und ich hatte recht. Denn die drei Hunde, die ich in den Käfigen erschossen habe, die wären jetzt ausgebüxt.
Ah.
Aber die waren ja tot.
Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bei diesem Spieldurchgang gemacht habe. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich spiele es ja auf der PlayStation 5 und bin da auch schon durch. Es kann durchaus sein, dass das genau die drei Hunde waren, natürlich.
Denn die sind nicht mehr da, genau. Die sind nicht mehr in den Käfigen. Die sind irgendwie rausgekommen, ja.
Ja, wer hat die denn rausgelassen?
Who let the dog out? Okay. Ja. Nein, aber klar, wir sind auf dem Weg zum Parkausweis, zur Zelle von Ben, der mittlerweile nur eine rote Pfütze am Boden ist. Und wie gesagt, ich hatte hier gar keine Gegner mehr. Die einzigen Gegner, die noch lebten, waren halt die Zombies in den Zellen, die immer noch nach mir gefasst haben. Aber naja.
Ja.
Die können mir nichts tun. Und das war auch mein großes Verhängnis, denn ich habe mich einfach falsch ausgerüstet. Ich wusste ja, was geschieht. Ich wusste ja, wir werden jetzt diese kleine Mechanik da mit den Elektronikteilen reparieren. Und natürlich öffnen wir nicht nur Bens Zelle, das war mir klar. Wir öffnen alle Zellen. Ich wusste das, ich spiele es zum vierten Mal oder so. Ich hätte wahrscheinlich eine Blendgranate einpacken sollen. Oder eine Handgranate oder irgendwas. Stattdessen habe ich einfach nichts dabei gehabt. Außer meine Magnum, meine Shotgun und meine Mathilda.
Ja, ist ein bisschen suboptimal. Lass uns doch erstmal die beiden Elektronikteile, die wir gefunden haben, einsetzen. Dann trial und erroren wir uns durch dieses dämliche Minispiel. Ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert.
Ja, oder wir machen es direkt richtig, ja. Ach, das ist Bioshock. Es ist wie das Hacking-Spiel in Bioshock.
Ja, ich weiß, aber mir war nicht ganz klar, wo ist der Energieträger, wo sind die richtigen Drähte und wo müssen sie überhaupt hin?
Ja, du hast links einen Draht, da geht's rein und rechts zwei Drähte, da geht's raus. Du musst halt irgendwie das auf zwei aufteilen.
Ja, für dich ist immer alles ganz einfach.
Oder genau umgekehrt, irgendwie, weiß auch nicht, ich hab's irgendwie hinbekommen und ich dachte, ich hab's so gemacht, dass ich es verstanden habe, aber möglicherweise habe ich auch einfach alles angeklickt und irgendwann hat's geklappt.
Siehste, genauso habe ich's auch gemacht.
Ja.
So, dann öffnet sich die Zelle und hier finden wir halt den matschigen Ben Bertolucci und ein Diktiergerät mit einem Interview über das Umbrella-Waisenhaus und einen G-Virus.
Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist.
Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella.
Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das...
Wo haben Sie davon gehört?
Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder...
Dieses Interview ist vorbei.
Miststück.
Die Interviewpartnerin wird ein bisschen zickig, weil das sind alles Sachen, die dürfte Ben überhaupt nicht wissen. Dann wird's auch abgebrochen.
Genau, denn Ben war ein investigativer Journalist und der hat rumgepöbelt natürlich. Die Frau auf diesem Tape, die heißt Annette, also so nennt er sie, Annette.
Ach, ja.
Und er sagt auch, warum reden Sie nicht über das Loch, das mitten in der Stadt aufgetaucht ist?
Ja, das fällt überhaupt nicht auf.
Ist das der Eingang zu Ihrem Untergrundlabor oder so? Ja, was soll das denn? Ja genau, der G-Virus und ein Waisenhaus, das anscheinend gestiftet wurde von der Umbrella Corporation. Was es damit auf sich hat, warum sich Umbrella auf einmal um Waisenkinder kümmern möchte.
Ja, sehr seltsam.
Annette beendet das Interview einfach so und ich habe nichts mehr zu sagen. Und
richtig.
Irgendwie ist er ja auch in dieser Zelle gelandet.
Ja, wenn man zu neugierig ist, dann passiert das manchmal, ja? Der wird einem der Kopf zerquetscht in der Gefängniszelle.
Genau.
So, wir finden noch eine Notiz, die den Tyrant erwähnt. Also er hat Angst, er wusste, dass dieses Vieh existiert. Und noch ein Heilspray.
Genau, neben der Toilette liegt ein Heilspray. Der Tyrant ist natürlich dann am Ende sein Verhängnis geworden und hat ihm den Kopf zerquetscht. Das ist nämlich Mr. X natürlich, von dem wir hier reden. Aber hier ist unser Problem. Wir haben den Parkausweis nun. Er liegt ja auch dort um seinen Hals oder so. Wir schnappen ihn uns.
Genau.
Und wie ich sagte, alle Zellen öffnen sich.
Ja.
Wir sind momentan noch so ein bisschen in Ruhe, während wir Bens Zelle erkunden. Aber sobald wir raus wollen, ging es dann richtig los für mich. Denn alle Zellen öffnen sich, alle Zombies kommen raus und versperren mir einfach den Weg. Ich muss durch 6 oder 7 Zombies durch. Hatte wenig Munition und auf einmal taucht dann noch diese etwas größere Gestalt hinter diesen Zombies auf. Ach, Mr. X ist auch da. Ist sehr schön.
Ja.
Und ich bin hier 3 Tode gestorben, mit Sicherheit.
3? Oh, ich hab's nach einem Tod geschafft. Ich hatte zufälligerweise eine Handgranate dabei.
Das ist sehr gut.
Und auch ausreichend Munition. Ich bin auch der Meinung, dass die Zombies hier spawnen. Ich habe nämlich ein paar Zombies in den Zellen bereits erschossen. Und es waren trotzdem bestimmt 7, 8, 9, 10 Viecher, die auch immer wieder aufstehen, weil sie ja neuerdings 6 Kopfschüsse aushalten. Katastrophe.
Ja.
So, dann bin ich mit den Viechern fertig und wie du schon sagst, dann taucht Mr. X auf, geskriptet offensichtlich,
ja,
und tötet mich.
Ach so, oh.
Ja, hier war ich durch. Ich hatte kein Support-Item mehr dabei. Die Granate hatte ich ja benutzt. Ich glaube, ich habe dann kein Messer mehr ausgerüstet oder hatte keins mehr. Und da war ich tot. Also alles nochmal. Und beim zweiten Mal bin ich dann um Mr. X einfach irgendwie rumgerannt und ja, habe die Flucht nach vorn angetreten.
Ja, bei mir war es irgendwie einfach dann irgendwann Knieschuss, Knieschuss, Knieschuss und einfach laufen.
Ah, ja.
Und wurde auch 2 oder 3 Mal von irgendwelchen Zombies geschnappt und von Mr. X natürlich. Aber hab's dann irgendwie in die Freiheit der Tiefgarage geschafft. Und dort wartet zum Glück eine Zwischensequenz auf uns.
Ja, genau.
Und das heißt, wir sind erstmal sicher.
Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon 2 Mal.
Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst.
Genau, und in der Zwischensequenz bricht Mr. X durch eine Wand, greift sich Leon und während Mr. X Leon am Schlawittchen hat, startet im Hintergrund einer der SWAT-Mannschaftswagen. Rammt X in die Wand, Leon ist frei, aber der Tyrant ist nicht tot. Er will irgendwie wieder aus dieser Wand rauskommen, will das Gefährt wegdrücken. Und hier habe ich mich ein bisschen gewundert. Ada drückt auf einen Fernzünder.
Ja.
Sie schießt nicht auf irgendwelche Gasflaschen oder so. Sie drückt auf einen Fernzünder und alles geht hoch. Und hier ist X denn erstmal ausgeschaltet. Aber warum hat sie einen Fernzünder?
Gute Frage. Die Lady ist auf alles vorbereitet. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Auf jeden Fall explodiert der SWAT-Van komplett und mit Mr. X halt dahinter. Und wir sind ihn erstmal los. dass uns beiden klar war, dass das nicht für immer Mr. X war, ist wahrscheinlich auch klar, oder?
Absolut, ja.
Für Claire, wenn wir Claire gespielt hätten, wären wir fertig mit Mr. X.
Ach, naja gut, warum nicht, ja?
Hör zu, das ist kein Spiel!
Das glaube ich jetzt nicht.
Hier unten stirbt nichts. Ah. Ich schätze, du hast die Karte?
Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist.
Möglich? Wenn ich's gehört habe. Erst nichts wie raus.
Also, wir haben die Parkkarte. Wir können jetzt die Tiefgarage durch die Zufahrt verlassen. Und folgen hier Ada die Zufahrtsrampe nach oben. Sie hört sich währenddessen das Diktiergerät an von Ben. Da ist aber nichts drauf, was sie nutzen kann. Sie ist ein bisschen enttäuscht.
Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen.
Waren das die nötigen Infos?
Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen.
Nun, wonach genau suchst du denn?
Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du, die Welt zu retten?
Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe.
Dann viel Glück damit.
Und oben betreten wir einen Straßenzug. Es regnet. Hier stehen Autos, ein Panzerfahrzeug. Es hat ein bisschen was von Max Payne, fand ich. Und, oh, ja, doch, fand ich. Da betreten wir auch Straßenzüge und haben ein bisschen Ruhe. Es sind keine Gegner da. Mhm. Es war hier ein angenehmer Moment. Es war nicht klaustrophobisch, keine Korridore, keine engen Räume.
Stimmt.
Hat mir gefallen, muss ich sagen.
Ja, hält leider nicht lange an. Die Straße ist versperrt und wir können nicht weiter. Und Ada schnappt sich dann ihren Dietrich, denn anscheinend ist das auch so ihr Ding, und öffnet die Tür zu Kendos Waffenladen.
Genau.
Den haben wir, glaube ich, ganz kurz am Anfang mal gesehen, als wir vorbeigelaufen sind. Aber das ist vor allem aus dem Originalspiel ein wichtigerer Punkt, Kendos Waffenladen.
Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg.
Ja, das hatte ich beim Spieleinstieg so ein bisschen vermisst. Mhm. Da hätten wir den eigentlich schon betreten müssen.
Genau.
Was wir vorher noch machen können, ist das riesige Loch in der Straße erkunden.
Ja.
Ben hatte es auf dem Tonband erwähnt. Es ist aber kein normales Loch, es ist eine Tiefbaustelle, 10 Meter unter der Straßenebene, so ungefähr. Und was sehen wir hier? Kanalisationsrohre, Tunnel, Bunker, eine Zufahrt? Bin mir nicht ganz sicher.
Ja, auf jeden Fall, irgendwas ist Umbrella am Machen.
Ja, und es fällt überhaupt nicht auf.
Es fällt überhaupt nicht auf. Ah, du weißt doch, immer wenn irgendwo Bauarbeiten in der Stadt sind, ne? Im Regelfall ist das irgendein pharmazeutischer Konzern, der irgendwelche geheimen Experimente macht. Ist doch bekannt.
Das wäre ein Chaos.
Oder sie verlegen gerade Glasfaser.
Das, ja.
Also eins von diesen beiden Sachen ist es.
Alles klar. 1997 Glasfaser, hervorragend.
Genau, aber nein, rein in Kendos Waffenladen. Und finde ich ziemlich gut, wenn wir reingehen, wir können ein wenig erkunden. Es ist ein Waffenladen. Natürlich finden wir Munition. Wir finden eine Modifikation für unsere Shotgun. Den langen Lauf.
Ja.
Der, ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Wahrscheinlich macht er sie auch weniger streuend.
Durchaus,
oder
ja.
Oder so. Ja. Für die W870, genau. Aber das macht immer Sinn, dass man genau sowas dort findet. Ich mag das immer auch in Videospielen, wenn man ein Krankenhaus durchsucht und danach einfach viel mehr Heilkräuter hat oder so. Ja klar, natürlich, macht ja Sinn.
Ich fand es auch sehr sinnvoll. Vor allem, es hat niemand mitgenommen, weil wenn du die Schrotflinte nicht hast, nützt dir die Laufverlängerung auch nichts. Was soll ich dann?
Genau, ja? Ist ja nur Ballast, genau.
Wir finden noch einen Brief von Jill an den Ladenbesitzer, von Jill Valentine.
Ja.
Ja, und ansonsten hängen an den Wänden halt noch so eine menschlichen Silhouetten mit Fadenkreuz, Zielmarkierungen, die man halt auf der Shooting Range benutzt.
Ja, der Brief selbst ist sehr uninteressant. Jill schreibt nur, wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Zu Kendo, sie kennt ihn. Das war eigentlich alles.
Ada bleibt hier ein bisschen zurück. Mhm. Und Leon geht schon ein bisschen voran. Und als er um diese eine Ecke biegt, taucht jemand auf und hält uns ein Gewehr ins Gesicht.
Yes.
Nicht bewegen.
Ich werde dir nichts tun.
Ich sagte, nicht bewegen.
Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen.
Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind.
Das ist wahrscheinlich Kendo, ja, der Besitzer?
Genau, und er sieht so ein bisschen aus wie, ich finde immer, wie Bill von The Last of Us. Also so ein bisschen diesen Prepper-Look hat er. Er hat also so ein kariertes Shirt an, so ein bisschen Holzfäller-Optik, aber dann halt große Gürtel mit vielen Taschen und Munition und Rationen und eine Trinkflasche und so weiter. Also er ist bereit für die Zombie-Apokalypse quasi. Er ist wirklich ein so ein Prepper. Und er hält uns eine Schrotflinte an den Kopf. Was zum Teufel haben wir hier verloren? Ich meine, wir sind eingebrochen, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Er hat ja einen guten Grund, uns die Schrotflinte an den Kopf zu halten. Ada dreht das aber sehr schnell auf ihn um, kommt von dem Off und hält ihm ihre Pistole an den Kopf.
Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir.
Sagen Sie mir nichts über meine Tochter.
Weg damit.
Nein! Warte!
Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert.
Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter.
Ada, lass sie einfach.
Genau, und in dieser Gemengelage kann Leon so ein bisschen über Kendos Schulter gucken. Und hinter ihm, also hinter Kendo, in so einem Lichtkegel, steht ein Mädchen in der Nähe einer Tür. Man sieht, dass sie infiziert ist, aber scheinbar doch noch irgendwie menschlich.
Genau.
Und hier in diesem Moment, als das Mädchen auftaucht, versucht Leon zu deeskalieren. Und es funktioniert auch. Alle senken ihre Waffen und das Mädchen nähert sich von hinten barfuß ihrem Vater und umarmt ihn.
Ja, Ada macht's nicht einfacher. Ada ist mehr so, Leon, wir müssen sie töten, bevor sie mutiert. Ja, es geht halt um die kleine Tochter. Sie mag, keine Ahnung, 7 Jahre alt sein, wenn überhaupt. Und sie gibt auch nur so kleine, also Papa, Mutter und so weiter von sich, also ein paar Sätze.
Ja, sie redet nicht mehr besonders viel. Wie gesagt, sie ist auf jeden Fall infiziert. Beide umarmen sich hier, knien hier im Regen, denn irgendwie sind wir schon auf dem Hinterhof wieder draußen. Das war so ein fließender Übergang.
Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben.
Daddy?
Ja, Daddy ist hier. Ich bin hier. Okay. Verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie! Lassen Sie uns allein, bitte.
Und, hier kommt dann so eine schwere Szene. Das fasst mich dann auch immer so ein bisschen an. Ich habe ja auch eine eigene Tochter und solche Situationen projiziere ich dann auch immer so ein bisschen auf sie. Und der Vater nimmt Emma, so nennt er sie, dann mit in den Hinterraum, dort, wo sie herkam. Dann fällt natürlich ein Schuss. Er wird sie erschossen haben. Und das ist so eine absolute Grundsituation, so Genre-Standard in Zombie-Spielen oder Filmen. Ein geliebter Mensch hat sich infiziert. Man kann nicht loslassen, man wartet bis zum Schluss. Manchmal wartet man auch, bis es zu spät ist, weil man es einfach nicht übers Herz bringt. Naja, und das kam für mich sehr unerwartet. So eine emotionale Szene hier in Resident Evil 2. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
Absolut richtig. Und auch tonal einfach so ein bisschen komplett anders als der Rest des Spieles. Denn der Rest des Spiels, ich meine, es nimmt sich ernst, ja, aber es ist mehr so ein Actionfilm, sag ich mal. Und die Szene ist echt ein bisschen emotionaler. Es ist sogar fast verwunderlich, dass man nicht 2 Schüsse hört am Ende. Denn das hätte ich fast erwartet, dass man halt erst den für die Tochter und dann für Kendo selbst hört, den Schuss.
Ja.
Auf der anderen Seite war er mit einem Gewehr bewaffnet und ich hoffe mal, das hat er nicht dafür benutzt. Aber glaube ich auch nicht vom Ton her. Aber ja, das war der kleine Auftritt von Kendo in dem Resident Evil 2 Remake. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es mit Claire ist. Ich glaube aber, die Szene ist sehr ähnlich. Nur halt ohne Ada.
Habe ich nicht erlebt. Aber Kendo war ja am Anfang vom Original Resident Evil 2 nur eine Randnotiz, ja? Und hier haben sie das nochmal minimal erweitert.
Genauso wie Marvin halt auch nur eine Randnotiz war im Originalspiel. Sie haben es schon ein wenig erweitert, ja. Das ist gut. Und die Performances, wir haben es gesagt, die Performances sind alle eigentlich sehr gut von den ganzen Schauspielern.
Ja, absolut.
Sehr professionell gemacht. Auch im Deutschen fand ich die einfach gut. Aber ja, wir sind wieder quasi raus aus Kendos Waffenladen und befinden uns jetzt, ja, ist es ein Keller, ein Hinterhof? Irgendwie sowas Komisches. Es ist schwierig für mich zu sagen.
Ja, es hängt hier alles sehr seltsam miteinander zusammen.
Ja.
Wir gehen nach rechts durch eine Gittertür aus Maschendraht. Und hier beginnt Ada dann so ein bisschen mit Exposition. Sie lässt ein bisschen was blicken. Fand ich gut.
Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist.
Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten.
Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei.
Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster.
Das erklärt die furchtbaren Dinge hier.
Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke.
Sie erzählt von Umbrella und dem Virus und was er bewirkt. Ja, wir gehen über irgendeinen komischen Hof, nähern uns dieser riesigen Baustelle, diesem Loch in der Straße. Ada erwähnt hier eine Annette Birkin. Und das können wir jetzt schon so ein bisschen zuordnen, ja. Sie war auf dem Tonband. Es gibt einen Mr. Birkin scheinbar, einen männlichen Dr. Birkin.
Ja, ich hatte es schon erwähnt, wer es ist.
Ja.
Wir haben ihn quasi schon umgebracht.
Du spoilerst mich damit auch nicht. Wie gesagt, auf der PS5 habe ich das Spiel schon durch. Ah, ist nicht weiter schlimm.
Ich wollte dem Ding halt einen Namen geben, denn wir hatten einen Bosskampf und naja, irgendwie müssen wir den Kerl doch nennen. Ja, und das war William Birkin, der Mann von Annette Birkin, genau.
Ja, wir gehen weiter nach unten, eine Unterführung und zu einem großen Kanalrohr. Da gehen wir rein.
Hier kommen wir zu Annette.
Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut.
Schön gesagt. Nach dir.
Oh, danke.
Ja, Kanalisationslevel. Jeder hasst das in Videospielen. Ich find's gar nicht so schlimm in Resi 2. Aber viele Leute denken einfach, oh Gott, schon wieder in irgendwelche Abwässer und so weiter. Was soll das denn? Und viele Spiele haben ja auch schlechte. Wir denken an Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich glaube, keiner mochte die Kanalisationslevel dort zum Beispiel. Oder in Earthbound oder so. Ja.
Ja, insbesondere dieses eine mit den Schimiske-Viechern, dieses riesige Labyrinth, das mochte niemand. Das wurde mittlerweile so ein bisschen umgepatcht, ich weiß nicht genau wann, mit irgendeinem Fanpatch oder Overhaul und man kann es mittlerweile überspringen. Ein Glück? Naja, wir waren damals auch ein bisschen resilienter und haben sowas ausgehalten.
Das ist richtig.
Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen?
Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren.
Hier ist es interessanter, denn wir hören erstmal so Erdbebengeräusche. Wir sehen auch, wie der ganze Bildschirm sich bewegt. Irgendwas ist los. Leon vermerkt es auch.
Scheiße! War das ein Erdbeben?
Irgendwas erschüttert anscheinend diesen Untergrund. Und was das ist, sehen wir auch gar nicht so lang später, wenn wir einfach durch ein paar Gitterstäbe an der Wand Killer Croc sehen, würde ich sagen.
Das war mir in dem Moment nicht klar. Wir gehen ja jetzt hier rein in dieses Rohr und es sieht ja erstmal nach Baustelle aus, nicht mal nach Kanalisation. Ein paar Abzweigungen und dann kommen wir in einen älteren Part dieser Kanalisation. Hier ist es dunkler, die Wände bestehen aus Backstein, der ist schon so ein bisschen matschig, glitschig, alles ist feucht. Ja, und wie du schon sagtest, wir gucken geradezu auf ein Gitter. Und irgendwas Riesiges läuft vorbei. Und ich dachte nicht, dass da vorne was vorbeiläuft, sondern dass der Tunnel selbst sich bewegt, weil das Ding so groß war. Es war so eine Art optische Täuschung für mich. Ich dachte, der Tunnel bewegt sich und nicht, dass sich etwas Großes da draußen bewegt.
Was zum Teufel?
Ich glaube, man kann es schon identifizieren. Ich sagte jetzt Killer Croc, aber ja, es ist ein großer mutierter Alligator.
Ja. Was soll's auch sonst sein?
Sonst sind hier unten ja nur die Turtles und Splinter, wissen wir. Von daher.
Ja, nicht.
Nein, aber genau. Wir sind noch auf der sicheren Seite, aber leider müssen wir uns diesem Alligator nähern. Zum Glück vorher ein Safe Room. Der mitten, weißt du, in der Kanalisation ist einfach eine Schreibmaschine, eine Kiste. Ein kleiner sicherer Raum.
Dann weiter durch eines dieser kunstvoll geschmiedeten Eisentore in einen etwas größeren Tunnel, dem, aus welchem das Riesenvieh weggekrochen ist. Das Fanggitter links ist aufgebogen, an den Tunnelwänden sind Kabel verlegt und Flutlichter angebracht. Ein Rinnsal fließt hier hindurch und überall liegt Schutt. Den Tunnel entlang, links und eine Treppe hinunter. Hier wechselt alles wieder zu diesen Stahlbetonwänden. In dem Gang hier liegen eiserne Stützen, an den Wänden hängen Schaltkästen, an der Decke ein Gewirr aus Rohren. Dann eine weitere Explosion.
Schon wieder?
Leon betritt jetzt hier ein eisernes Stegsystem, geht vorbei an rotierenden Ventilatoren bzw. Belüftungsschächten. Am Ende des Stegs ein Sprung ins kühle Nass bzw. ins stinkende Brackwasser.
Ah! Ah! Bist du sicher, das ist der richtige Weg?
Leider ja.
Warte da.
Wieder eine Explosion. Ada soll auf dem Steg warten. Leon will erst die Lage checken. Wir starren mit ihm gemeinsam in die Dunkelheit. Vor ihm eine schwarze, stille Wasseroberfläche. Und die wird halt plötzlich aufgebrochen, als eine riesige Kreatur aufspringt.
Und wir kommen jetzt in so eine Art Crash-Bandicoot-Sequenz. Falls du das verstehst, was ich damit meine.
Genau, Crash-Bandicoot-Style.
Sehr gut. Und dann taucht hinter uns halt der mutierte riesige Alligator auf. Bestimmt 5 Meter groß oder so. Und verfolgt uns. Und wir laufen zur Kamera hin. Wie halt in Crash Bandicoot, ja genau. Wir können nicht sehen, wo wir hinlaufen, wir müssen einfach zur Kamera laufen. Wir sollten versuchen, links und rechts ein wenig Gegenständen, so Kartons und so weiter im Wasser auszuweichen, denn die verlangsamen uns. Denn ich bin leider auch einmal gestorben hier, weil ich einfach gegen zu viele Pappkartons gegengelaufen bin und wurde dann halt einfach mal aufgefressen von dem riesigen Alligator.
Ja, super. Damit sollte man halt immer rechnen, Kanalisation. Ja, Er prescht hier in aller Wildheit auf uns zu. Das fand ich sehr intensiv. Und wie gesagt, die Kameraperspektive switcht um, mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern hier auch der Schwierigkeitsgrad mitspielt, denn ich habe mittlerweile auf einfach gestellt. Asche auf mein Haupt und wir weichen eine Weile aus, wir rennen eine Weile weg. Die Sequenz war für mich eigentlich unproblematisch und auch angenehm kurz. Und am Ende rutschen wir ein Gefälle hinunter. Das Riesenkrokodil stürmt hinterher, beißt in eine Gasleitung, als es nach uns schnappen will. Und wir als Leon reagieren instinktiv, schießen auf die Leitung, sie explodiert und reißt dem Riesen-Kroko seinen Riesenschädel ab.
Kau da dran, du übergroßer Mistkerl!
Genau. Und das ist Gameplay. Also wir müssen echt schießen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, was wäre, wenn wir keine Munition hätten.
Ich habe es nicht drauf ankommen lassen. Ich gehe aber so ein bisschen davon aus, dass dann Ada geschossen hätte, weil sie ist in der Nähe.
Dann wie immer lässt Ada wieder eine Leiter für uns runter.
Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.
Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien.
Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist.
Das war auch nach dem letzten Bosskampf so. Und ja. Sehr lieb von ihr und sie wartet oben auf einem Steg auf uns. Wir klettern hoch, wir gehen in einen Fahrstuhl und es geht tiefer hinab. Also wir sind schon in der Kanalisation, jetzt geht's noch tiefer in die Kanalisation.
Genau, hier gibt's während der Fahrt noch ein paar Storyhappen von Ada. Ja, und dann sind wir unten.
Hm.
Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes?
Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher.
Der Fahrstuhl hält rumpelnd unten an. Hier gibt es noch eine Schreibmaschine, mit der wir speichern können. Und dann durchqueren wir eine Tür und landen direkt in einer Videosequenz.
Zweifelsohne Williams Werk.
Identifizieren Sie sich.
Annette Birkin.
Ist das die Gesuchte?
Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja?
Hey!
Stopp!
Ada!
Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überraschend für eine Forscherin. Leon!
Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet.
Eine Frau in einem Laborkittel kniet in diesem Gang, den wir jetzt betreten haben, an einer Leiche. Ada kann sie sofort identifizieren. Es ist eine Annette Birkin. Und Ada verlangt das G-Virus. Ich dachte eigentlich immer, es ist das T-Virus.
Ja, das T-Virus ist aus dem ersten Teil. Jetzt haben wir das T- und das G-Virus und es werden noch viel mehr Viren.
Ah ja, okay.
In diesen bald 9 Teilen dieser Reihe, plus die 20 Spin-Offs, ja.
Ah, okay. Ja, Frau Doktor ist widerspenstig und selbstsicher, das hat mich ein bisschen verwundert. Sie lässt sich von Ada nicht beeindrucken und wirft dann plötzlich einen kleinen Brandsatz auf die Leiche am Boden, rennt weg, wir beide hinterher, um die Ecke, Schüsse fallen, Leon, Held, der er ist, wirft sich vor Ada und kassiert einen Treffer in die Schulter. Annette verschwindet hinter einer Panzertür und Leon liegt blutend am Boden.
Ja, Annette absolut kühl und kalkuliert hier.
Ja.
Und er schießt tatsächlich auf uns und ich fand es auch interessant, sie hat halt die Leiche vor sich liegen. Wir gehen davon aus, diese Leiche ist am Mutieren, beziehungsweise ist ein Zombie, wird zu einem Zombie. Sie verbrennt ihn einfach. Ich denke mal, um auf Nummer sicher zu gehen, in dem Fall ist er halt tot. Ja, Annette macht keinen sehr guten ersten Eindruck, muss man einfach mal ehrlich sagen. Wir haben aber endlich eine richtige Antagonistin hier.
Also neben Mr. X, ja.
Ja, genau, richtig. Ja, Leon kassiert einen Schuss und wir kriegen eine Schwarzblende. Und wenn wir zurückkommen, hat sich Ada umgezogen. Sie hat ihren Trenchcoat ausgezogen und hat jetzt so ein rotes Kleid an, was auch quasi der klassische Ada-Look ist, auch wie es im Original war. Und hat diesen Trenchcoat einfach Leon als Decke übergeworfen, der gegen eine Wand gelehnt am Boden liegt und tief und fest schlummert.
Das fand ich überraschend empathisch, dass sie ihm diesen Trenchcoat überlegt. Klar, die Entwickler wollen uns jetzt zeigen, hier, guck mal, rotes Cocktailkleid, schwarze Strumpfhose und Stöckelschuhe mit hohen Absätzen. Super sexy, super unpraktisch.
Ja.
Aber trotzdem, fand ich sehr mitfühlend von ihr. Sie trägt noch einen Schulterholster und hat halt ihre Waffe mit dabei, aber auch nur 9 Schuss im Magazin.
Ja, das ist die Broom HC, die Waffe. Ich glaube, die hat ein bisschen mehr Wumms als Leons Matilda. Zumindest vom Gefühl her. Denn, wir können jetzt drüber reden. Wir spielen jetzt erstmal für die nächsten paar Minuten Ada.
Richtig.
Und Ada redet auf einem Walkie-Talkie anscheinend mit ihrem Auftragsgeber.
Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht.
Und sagt halt, ja, es geht weiter. Annette hat mir nicht gegeben, was ich haben wollte und so weiter und so fort. Tiefer in die Kanalisation hinein. Es geht natürlich im Endeffekt darum, die Basis von Umbrella zu finden, die anscheinend hier irgendwo unter der Erde ist. Sie lässt Leon zurück, aber wie gesagt, sehr empathisch, das ist richtig. Fast wäre noch so ein, weißt du, Gute-Nacht-Küsschen oder so angebracht gewesen, weiß auch nicht, aber ja. Leon schläft und wir sind Ada und haben in unserem Inventar wirklich nur die eine Pistole, 9 Schuss,
Okay, von hier führt nur eine Leiter in einen Lüftungsschacht. Wir stehen in einem Gang, an sich in einer Sackgasse. Aber der Lüftungsschacht ist versperrt. Durch einen großen, rotierenden Ventilator und eben ein Gitter. Und Ada, Einzelhandelskauffrau wie sie ist, holt ihren Kassenscanner raus.
Quasi ja, du hast vollkommen recht. Das ist ein richtig guter Vergleich, ist das. Ja, ihren EMF Visualizer, so heißt er. Ihr kleines Gimmick für diese Sequenz, in der wir sie spielen.
Ja, ja. Also es ist an sich ein super Hightech-Kabelsucher wie auf dem Bau, damit man die Leitung nicht anbohrt. Es lässt die Kabel halt leuchten. Blau, wenn sie inaktiv sind, orange, gelb, wenn wir sie aktivieren oder wenn sie eben schon aktiv sind. Ah ja. Und damit zielen wir halt in den Wänden auf die elektrischen Leitungen, auf die Schaltkästen, aktivieren sie und überlasten letzten Endes den Ventilator in dem Belüftungsrohr. Und dieser explodiert dann und eröffnet uns einen neuen Weg.
Zeit für die Spezialwaffe. Nichts leichter als das.
Genau. Wir hacken jetzt quasi mit
genau,
Ada.
Genau, ja.
Es ist sehr Arkham, wie ich wieder finde. Ich weiß auch nicht, anscheinend erinnert mich diese Folge sehr an die Arkham-Spiele. Vielleicht liegt es daran, dass wir in einer Kanalisation sind, einen riesigen Alligator hatten und so weiter. Aber auch das ist für mich so ein Riddler-Rätsel an sich, wo einfach Batman in Batman-Vision durch die Gegend guckt und halt irgendwelche Sachen hackt.
Ja, ja, mich hat es auch irgendwie daran erinnert.
Und dann treffen wir auch nach dem Ventilator, der nun überlastet ist und kaputt geht, auf unseren ersten Zombie. Ich hatte das Gefühl, meine neue Broom Hand Cannon oder wie auch immer sie heißt, macht ein bisschen mehr Schaden. Ich habe immer nur so 2-3 Kopfschüsse gebraucht für einen Zombie ab jetzt. Ich fand, die Waffe von Ada hat ein bisschen mehr Wumms als die von Leon. Ich habe auf jeden Fall nicht so viele Schüsse gebraucht wie Leon mit der Mathilda für die Zombies. Und wir haben es jetzt mit einigen Zombies zu tun. Wir haben nur 9 Schuss. Das Magazin ist auch, glaube ich, nur 9 groß. Und wir finden, glaube ich, noch ein weiteres Magazin, beziehungsweise einfach noch ein paar Kugeln für die Waffe. Aber wir haben nur sehr begrenzte Munition jetzt für diesen Part des Spiels. Ja, gut, den ersten Zombie ausgeschaltet, wie wir es halt machen. Ich habe eine Notiz gefunden, es geht um eine September-Inspektion. Jemand möchte das neue Ersatz-ID-Armbänder verteilt werden für die Haupteinrichtung, so heißt es. Anscheinend gibt es da nicht genug von. Denn anscheinend haben die Leute nicht die Möglichkeiten, ihre Befugnisse richtig auszuleben. Denn dort, wo sie hin sollen und dort, wo sie arbeiten sollen, können sie gar nicht hin. Also brauchen wir ein neues Armband. Und das ist ja eigentlich auch unser Ziel momentan. Wir wissen es gar nicht, was Ada hier genau vorhat, aber wir suchen ein Armband, um später eine Tür zu öffnen, an der wir gleich vorbeilaufen.
Genau, aber bis dahin müssen wir hier in diesem Raum eine Tür öffnen, wieder mit unserem Kassenscanner die Leitung abscannen und halt das Licht über der Tür von rot auf grün umswitchen lassen. Ist halt ein kleines Rätsel, muss jeder für sich selber machen. Wir werden es jetzt nicht im Detail auflösen.
Wir kommen jetzt quasi zu der Hauptattraktion dieses Segmentes. Das ist so eine Art Labyrinth aus Regalen, die einfach zugestellt sind mit irgendwelchem Schrott.
Ah, das ist für dich die Hauptattraktion. Ich fand das katastrophal. Das ist so eine Art Maschinenlagerraum-Labyrinth. Dunkel, unübersichtlich. Man hört überall Zombies durch die Gänge schlurfen. Ada hat keine Taschenlampe. Meine Munition war hier schon fast leer. Ich hatte vielleicht noch 4 oder 5 Schuss. Und wir wollen hier so eine Art inaktive kleine Fahrstuhlplattform aktivieren, die uns eine Ebene höher bringt.
Genau, wir benutzen unseren Kassenscanner wieder, um diesen Kabeln hinterherzulaufen. Nur diesmal ist es halt etwas komplizierter, denn, naja, die Kabel gehen durch die Wände, aber wir können nicht durch die Wände gehen. Und wir müssen uns einfach ein bisschen hier umgucken. Es ist schon eine Art Labyrinth. Hier sind bestimmt 4 oder 5 Zombies. Eine Blendgranate ist auch hier. Wir müssen nicht kämpfen, nicht unbedingt.
Naja, ich habe es probiert, hier ohne Schießen durchzukommen, musste es teilweise auch. Aber wenn du den Zombies zu nahe kommst, greifen sie dich halt, ja?
Wir finden diesen Kasten, wir gehen in die Reichweite des Kastens, benutzen unseren Scanner, hacken ihn und können nun den Aufzug nach oben benutzen, um dann auf der anderen Seite einer großen Glaswand anzukommen, wo wir wieder Annette sehen.
Richtig, sie ist hinter der Scheibe, verschwindet aber ziemlich schnell.
Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich Ihnen lassen.
Wir versuchen ihr zu folgen Und als wir durch eine Tür gehen und an der Stelle stehen, wo Birkin stand, also innen, steht draußen vorm Fenster plötzlich Mr. X.
Hallo.
Hartnäckiger Mistkerl, was?
Ja, hallo, und ich war so froh, dass er weg war. Aber hier gibt es jetzt plötzlich Druck. Keine Munition mehr und ein unverwundbarer Gegner und eine verschlossene Tür. Und hier müssen wir mit unserem EMF so schnell wie möglich die Schaltkästen finden, die Tür öffnen und dann an einem Knotenpunkt, an einem anderen Knotenpunkt, einen Ventilator überlasten im nächsten Raum, um diesen zu sprengen und zu entkommen. Das hört sich alles sehr leicht an, aber wenn man das nicht weiß und nicht schon ein, zwei Mal gemacht hat, ist das mit Mr. X im Nacken eine absolute Vollkatastrophe.
Ja, also wir laufen im Regelfall einfach schnell weg, bis wir so, ich sag mal, so 8 Meter zwischen uns haben. Und dann benutzen wir diese Zeit, die wir gewonnen haben, um schnell irgendwas zu hacken. Denn das dauert immer ein bisschen. Es ist immer ein kleiner Timer, der angezeigt wird. Und wir brauchen ja so 5 Sekunden bestimmt, um etwas zu hacken. Und Mr. X ist uns halt auf den Fersen. Irgendwie hat es geklappt bei mir. Ich glaube, ich wurde einmal angegriffen von ihm. Ey, der hat's hingenommen. War in Ordnung. Wir haben keine Heilkräuter, wir können uns nicht heilen oder so.
Ja, wir haben gar nichts.
Wir haben nichts. Wir könnten ihm mit der Blendgranate kurz betäuben, um uns Zeit zu kaufen. Aber das ist auch nur die eine kleine Sequenz jetzt mit Mr. X. Denn sobald wir den Ventilator gehackt haben, bringt halt Ada in die offene Wand und schlängelt sich so zwischen ein paar Rohren hindurch.
Richtig. Wir prallen unten auf. Es gibt kein Zurück. Und Mr. X kann uns nicht folgen. Hier gibt es eine Schreibmaschine und direkt daneben eine Art Hightech-Stahltür, die uns mit einer Roboterstimme nach dem erforderlichen ID-Armband fragt.
Und ja, das ID-Armband befindet sich, wo könnte es aber anders sein, in einem industriellen Hochofen.
Ja.
Wie man es erwartet. Wir befinden uns nämlich jetzt hier auch in der Verbrennungsanlage dieser Kanalisation, Fragezeichen. Und wir müssen in den Ofen rein. Ich glaube, wir gehen erst auf einen Steg drauf, betätigen einen Schalter, der öffnet diesen riesigen Ofen, der bestimmt so, ja, ich sag mal, 4x4 Meter groß ist oder so, um den Dreh.
Ja, da kann man einige Leichen drin verbrennen und das sollte hier scheinbar auch stattfinden, ja?
Ja.
Zombie-Leichen wurden dort reingeschleift. Es sind zwar nur 2 oder 3, aber an einer davon leuchtet ganz verdächtig ein grünes Licht, ein grünes Blinken und es ist natürlich das ID-Armband. Also betreten wir Kraft unserer Wassersuppe diesen Hochofen, nehmen das ID-Armband an uns.
Genau. Und just in diesem Moment verschließt sich die Tür hinter uns. Hoch, was war denn da los? Und Annette Birkin taucht auf, macht so ein kleines Schiebefenster noch auf, damit wir sie auch sehen können und schaltet den Ofen an.
Ja.
Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen Genie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie.
Dann sterben Sie nicht allein.
Damit war zu rechnen. Jetzt züngeln Flammen bereits so ein bisschen unter unseren Füßen und lassen unsere Pumps so ein bisschen anschmilzen.
Yes.
Ein Countdown beginnt. Ich weiß gar nicht, wie lang war denn dieser Countdown? 5 Minuten?
Ich glaube 60 Sekunden.
Ach, mehr nicht. Ah, okay.
Nee.
5 Minuten wären wahrscheinlich wirklich ein bisschen...
Vielleicht ist das wieder eine Sache mit dem Schwierigkeitsgrad, aber ich meine, ich hätte 60 Sekunden.
Ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr. Ich kann mich aber auch irren. 5 Minuten wären für dieses kleine Rätsel ein bisschen zu viel, denn wir müssen wieder das EMF auspacken, suchen die Wände nach Leitungen ab, werden fündig und durch geschicktes Umleiten des Stroms können wir nach und nach die 3 Schaltkästen über der Tür überlasten und entkommen. Und wenn man weiß, was man machen muss, ist das hier natürlich super easy.
Genau, ich bin auch einmal gestorben.
Ja, ich auch mehrfach.
Ich habe mich nämlich auch umgeguckt und zu lange. Und naja, beim zweiten Mal habe ich es dann irgendwie mit 20 Sekunden übrig geschafft.
Ah ja, siehste.
Und die Tür geht auf und Ada entkommt.
Genau, Ada entkommt. Wir gehen zu der Panzertür, benutzen unser ID-Armband.
Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben.
Könnt ihr vergessen.
durchqueren ein paar dunkle Gänge, bevor wir in einen großen Raum gelangen. Ein Raum mit einer Brücke und einer gigantischen Fensterfront. Ein Flutlicht geht an und hinter der Scheibe steht Dr. Birkin in einer Art Kontrollraum.
Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel.
Das Spiel ist aus.
Verloren.
Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean.
Interessante Theorie.
Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest.
Nur über meine Leiche.
Während wir miteinander sprechen, läuft Ada über diese Brücke. Und mitten im Gespräch aktiviert Birkin so einen riesigen Metallblock an einem Kramarm, der wischt über die Brücke rüber.
Ja.
Und soll Ada zerquetschen. Sie weicht aus, sie springt zur Seite, wird aber von dem massiven Aufprall über die Brüstung geschleudert und stürzt in eine Art Müllschacht.
Genau, ich glaube, das ist so eine Art Container, der einfach von einem Lastenaufzug bewegt wird und sie steuert ihn so gegen uns gegen.
Okay.
Und ja, runter geht's. Und ja, wir haben eine riesige Scherbe nun in unseren Beinen. Wirklich schmerzhaft. Erinnert mich ein bisschen an Tomb Raider aus 2013.
Ja, ja.
Wie auch Lara Croft ein wenig malträtiert wird. So ähnlich auch Ada. Und Ada wird hier zumindest anscheinend ohnmächtig von Schmerzen.
Ja, sie ist definitiv bewegungsunfähig. Aber irgendetwas ist noch hier. Irgendetwas, ja, ich weiß auch nicht, grummelt. Ganz tief, ja. Sie fragt sich zu guter Letzt noch, wo ist Leon nur, wenn man ihn braucht? Und damit endet diese Folge in einer Schwarzblende.
Wir haben's fast geschafft.
Ja, Marius, das war's.
Wir erwarten noch 2 Folgen, momentan zumindest. Und dann sehen wir die Credits laufen von Resident Evil 2, dem Remake. Wir haben endlich Mr. X gehabt, der uns wirklich dann KI-technisch gefolgt ist, nicht mehr als Zwischensequenz. Und wir haben ein wenig Ada spielen können. Ich glaube, generell mögen Menschen das nie, wenn man andere Charaktere spielen muss, denn man gewöhnt sich so ein wenig an die Hauptfigur, auch an das Loadout, sage ich mal, an die Waffen, die man hatte, an die ganzen Inventarerweiterungen, die wir gehabt haben, die ganzen Heilkräuter, die wir gesammelt haben und nicht benutzt haben. Und dann muss man auf einmal Siri spielen. Oder dann muss man, weißt du, was ich meine? Dann ist man nicht mehr Geralt und so Sachen. Ich glaube, das mag niemand in Spielen. Hier ist es zum Glück sehr kurz gewesen.
Ja, aber es hat die Spannung noch mal ein bisschen erhöht. Denn ich war als Leon schon wieder ein bisschen overpowered, fand ich. Als Ada hatte ich dann meine Minigun mit unendlicher Munition.
Ach, mir oh, shit.
Nein, kleiner Scherz, aber trotzdem, das war schon. Nochmal so ein bisschen zurücksetzen zum Anfang. Wenig Munition, keine Heilung, kleines Inventar und wieder eine gewisse Übermacht. Denn das hat man sich jetzt als Leon schon so ein bisschen abgewöhnt. Man hatte immer recht viel Munition, man hat mehrere Waffen, man hat viel Heilkräuter oder Heilspray, man hat Handgranaten und Messer und das hat man eben als Ada nicht mehr gehabt.
Ja, und ich glaube auch, du bist mittlerweile durch auf der PlayStation.
Ja.
Aber spielst halt immer noch live mit für den Podcast auf dem PC.
Genau.
Das Spiel wird nicht mehr wirklich schwieriger, fand ich, ab diesem Moment.
Ja, ja, ist richtig. Es gibt zwar noch ein paar Überraschungen, ein paar neue Gegner in der Kanalisation. Das heben wir uns natürlich für die nächste Folge auf. Aber letzten Endes, ja, Mr. X ist sparsam eingesetzt, da war ich sehr froh. Ich fand diese Spielmechanik ganz interessant, diese Stalker-Mechanik, für ungefähr 10 Minuten, dann hat es mich genervt. Aber es wird nicht schlimmer, das stimmt schon.
Ja, und ich glaube, Capcom hat das auch gefallen, denn sie haben diese Mechanik zurückgeholt für Resident Evil 7 und Resident Evil 8.
Ja, mochte ich beide nicht.
Okay.
Ich habe beide angespielt, Resident Evil 8 jetzt erst. Ach, das ist nicht so meins. Ich mag auch die Ego-Perspektive nicht.
Die ist ja mittlerweile optional bei 8. Ich habe es aber auch nur in Ego gespielt. Aber mittlerweile kann man es auch Third-Person spielen. Ja.
Ach, ist das so? Ich dachte erst ab 9, ab Requiem.
Nee, also 9 gibt's ja noch gar nicht.
Aber soll kommen.
Soll kommen, ja. Nee, 8 wurde später reingepatcht mit dem DLC.
Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Naja, okay, vielleicht schaue ich nochmal rein. Ja, aber das war jetzt Folge 4. Liebe Leute, wir verabschieden uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ada, wo bist du?